Ja, ich finde es großartig, dass die Kirche sich jeden Abend, Donnerstagabend hier so füllt. Ich grüße ganz besonders die jungen Menschen aus der Klasse. Welche Klasse seid ihr denn überhaupt? Okay, 10? Ne, es sind 20. Herzlich willkommen euch. Super, dass ihr euch hier hingetraut habt. Weiß nicht, ob der Papst jedem von euch 10 Euro gegeben hat, dass er euren Fuß in die Kirche setzt oder ob er mit heißem Herzen gekommen seid und sagt, jetzt wollen wir unbedingt mal hören, was hier zu erfahren ist. Das Thema Geistesgaben, Gaben des Geistes Gottes. Ich muss sagen, ich bin ja gerade dabei, das Neue Testament zu übersetzen. Manche haben das schon so mitgekriegt. Manchmal lese ich ja hier bei meinen Predigten aus meiner eigenen Übersetzung vor, mache ich heute nicht. Und ich bin gerade unter anderem bei 1. Korinther 12, wo es um die Gaben des Geistes geht. Ich hoffe, wenn alles gut geht, ich nicht krank werde und so weiter, ich es noch schaffe, dass zur Leipziger Buchmesse, das ist im März, dieses Neue Testament herauskommt, in einer Sprache, von der ich hoffe, dass Menschen von heute sie wirklich verstehen können. Das Problem ist, ich verstehe manchmal selbst nicht, was ich geschrieben habe, aber ich hoffe dann, dass die Leser das dann ein bisschen besser können werden. Aber da ist mir nochmal bei dem Übersetzungsprozess deutlich geworden, beim Lesen dieser alten griechischen Schriften, die ich jetzt versuche, in ein modernes, lebendiges Deutsch herüber zu retten, wie real das ist, was da beschrieben wird, wie packend das gewesen sein muss. Dass die Leute also nicht irgendwas Verstaubtes, irgendwas Uninteressantes geschrieben haben, sondern dass es etwas ist, was ihr Leben total umgekrempelt hat. Und gerade das Wirken des Heiligen Geistes, das war etwas, wo sie nur mit, ja, irgendwie mit allen möglichen Beschreibungen versucht haben, das darzustellen. Als der Heilige Geist zum ersten Mal so eine ganze Gruppe von Menschen erreichte und erfasste und ergriff, das wird uns beschrieben, Apostelgeschichte 2, da heißt es, da war wie ein Rauschen des Windes, der über die ganze Stadt fuhr. Und übrigens haben auch außerbiblische Schriften davon gesprochen und beschreiben, wie dieser Sturmwind kam vom Tempel her und dann rüber in das so heutige sogenannte Essener-Viertel, das damalige Essener-Viertel, heutige Zionsberg, wo diese kleine Gemeinde von Christen, von Leuten, die an Jesus glaubten, Männer, Frauen, Mitglieder der Familie von Jesus zusammen waren, wo sie beteten. Und auf einmal kam dieses Rauschen über sie und es kam wie Feuerflammen und auf jedem Kopf waren Feuerflammen und sie gucken sich einander an, oh, du hast auch eine Feuerflamme, habe ich auch eine Feuerflamme? Ja, und auf einmal fingen sie an, Gott zu loben in einer Sprache und in Sprachen, die sie überhaupt nicht kannten, die sie nicht eingeübt hatten, wo sie nicht irgendwelche mühsam irgendwelche Vokabeln gepaukt hatten. Und sie wurden erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes und sie wurden verändert und sie wurden gepackt und ihr ganzes Leben wurde erneuert. Und ich würde sehr gerne heute Abend das Thema Heiliger Geist und das Thema Gaben des Geistes so aus der Ecke des Regals herausholen, so dieses Bücherregal oder diese Ecke Religion oder diese Ecke fromme Erfahrung. Ich möchte gerne euch etwas nahe bringen, dass die Gaben des Geistes ganz, ganz nahe kommen können in unser Leben hinein. Und dass, wenn wir Menschen sind, die Gottes Geist Freiraum geben in ihrem Leben, dass wir dann erleben können, wie Gott unser ganz, ganz normales Leben nimmt und daraus was total Überwältigendes macht, für uns Überwältigendes. Manchmal verborgen, natürlich auch mit vielen Schwierigkeiten, natürlich auch mit vielen Sünden, die wir haben, aber dennoch, wo mitten im Alltag auf einmal Gott erfahrbar ist. Wo es die Gaben des Geistes gibt, wo es Führung des Geistes gibt. Ich saß neulich vor etwa 4 Wochen im Flugzeug von München nach Frankfurt. Jetzt fliege ich nicht normalerweise von München nach Frankfurt. Erstens wohne ich nicht in München. Aber ich kam von Israel. Wir haben als Christustreff dort ein Haus in Jerusalem. Ich hatte so ein paar Filmaufnahmen gemacht und es kam gerade so aus, dass das Flugzeug bis München ging und ich dann einen Anschlussflug nehmen konnte. Und ich hatte im Münchner Flughafen, man nimmt ja immer das, was man umsonst kriegen kann. Beim Lufthansa-Stand konnte man sich umsonst Kaffee nehmen, habe ich mir natürlich genommen. Man kriegte auch umsonst Zeitungen, da war die Süddeutsche, die Frankfurter Allgemeine, habe ich mir alles eingesackt. Und während ich also im Flieger sitze und die FAZ lese, jetzt muss ich sagen, die FAZ lese ich etwa zweimal im Jahr, Maximum, eben dann, wenn ich sie umsonst kriege, ja. Ich lese über Angela Merkel und Obama und so weiter, wie sie alle heißen, Sarkozy und keine Ahnung, und komme dann zu den Todesanzeigen, und normalerweise liest man da ja meistens drüber weg oder blättert weiter. In meinem Alter fängt man langsam an, sie genauer zu lesen, und auf einmal fiel mein Blick auf einen Namen, den ich kannte. Und ich war bewegt und dachte, wow, ist es der, den ich kenne? Dieser Mann. Und dann sah ich, oben auf dieser, also oben drüber stand dann, Jesus Christus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Normalerweise steht ja so, du warst was, eine Kerze im Wind, aber jetzt bist du ausgepustet. Oder du wirst ewig, ewig wirst du in unserer Erinnerung leben, aber unsere Erinnerung ist ja nicht ewig. Und da merkte ich, das muss der sein, weil das war so eine klare Aussage über Jesus. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und dann guckte ich ja Wiesbaden, da kam er her, Name identisch. Es hat mich bewegt. Und ich wollte es gerade weiter blättern und dann las ich noch das Kleingedruckte. Und jetzt muss man dazu sagen, dass ich vor einigen Wochen in der Situation war, oder vor zwei Monaten, wo ich mir sehr viel Sorgen gemacht habe um Geld, auch um Geld des Christustreff, weil das kostet ja, was wir alles machen und so. Machen ja nicht nur die Gottesdienste, viele andere Sachen. Und auf einmal sehe ich im Kleingedruckten, dass da steht, statt Blumen und Kränzen bitten wir um eine finanzielle oder eine Spende für die Arbeit von Dr. Roland Werner. Und das bin in diesem Fall ich. Und ich sitze also in dem Flieger und lese eine der beiden FAZs, die ich überhaupt in diesem Jahr lese, und lese da meinen eigenen Namen. Und das hat mich so bewegt. Das hat mich einmal bewegt, dass dieser Mann kurz vor seinem Tod an mich gedacht hat, mit dem ich mich vielleicht in meinem Leben 7 oder 8 Mal nur getroffen habe. Das hat mich bewegt, das hat mich ermutigt. Und ich habe gedacht, habe an die Begegnungen gedacht mit ihm. Er war ein Mensch, der bewusst als Christ gelebt hat. Mich hat dann auch bewegt, dass da wirklich sehr viel Geld gekommen ist dann im Laufe der nächsten Wochen hier für unsere Arbeit hier in Marburg. Das hat mich auch sehr bewegt. Aber was mich vor allen Dingen bewegt hat, war, dass Gott das so arrangiert hat, dass ich diese FAZ in die Hand bekommen habe. Wie wahrscheinlich ist das denn? Eigentlich überhaupt nicht wahrscheinlich. Ne? Wie gesagt, ich lese das Teil normalerweise nicht. Es wäre viel zu anstrengend, so dicke Zeitungen. Ne? Und sowas kann man und viele andere Dinge erleben, wenn man sich der Führung des Geistes anvertraut. Das fühlt sich nicht besonders. Ich habe mich da nicht besonders gefühlt. Ich war ziemlich kaputt, weil ich die Nacht durchgereist war. Und die Bibel spricht von dieser Realität des Heiligen Geistes, die sich auch äußert in Begabungen, die Gottes Geist uns gibt. Und da gibt es ganze Listen, die uns aufgeführt werden. Zum Beispiel in Römer 12 oder in 1. Korinther 12, da werden alle möglichen verschiedenen Gaben aufgelistet. Diese Gaben heißen auf Griechisch Charisma. Charis ist die Gnade und Charisma ist sozusagen die Konkretion, die Zuspitzung dieser Gnade. Das Paket Gnade, was Gott dir gibt, man kann es als Gnadengabe übersetzen, als Gnadengeschenk. Die evangelische Kirche, zu der wir, jedenfalls in deren Räumen wir sind, zu der ich persönlich gehöre, sicher auch viele von euch, wenn nicht, bist du uns auch herzlich willkommen, ist ja die Kirche, die die Sola Gratia, die Gnade allein wieder betont hat. Aber aus der Gratia, aus der Gnade, griechisch Charis, soll dann ja die Konkretion kommen, dass diese Gnade, diese erfahrene Gnade in unserem Leben wirksam wird. Und eine der Formen, in der diese Gabe, die Gnade Gottes wirksam wird, sind die Gnadengaben, diese Charismen, die Gott uns gibt. die sozusagen besondere Befähigungen oder Begabungen sind, Dinge, die wir aus natürlicher Kraft heraus nicht tun würden, nicht tun könnten, aber die der Heilige Geist uns schenkt, wo er uns zu etwas befähigt. Meine Frage an dich ist, welche Geistesgabe hast du in deinem Leben eigentlich schon entdeckt? Vielleicht sagst du, oh, das habe ich noch nie drüber nachgedacht. Vielleicht sagst du aber auch, aha, ich habe den Gabentest gemacht und ich weiß, ich habe folgende Gabe, A, B, C, D, E, F, D. Und weil ich so besonders auch noch habe, bin auch noch E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Ja? Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wie viele Gaben du so denkst, dass du hast. Paulus sagt hier in 1. Korinther 12, Vers 7, jedem Einzelnen werden die Gaben gegeben. Jedem Einzelnen, jeder Einzelne, jeder von uns kann von Gott und hat von Gott Gaben bekommen. Es gibt die natürlichen Gaben, Musik, Technik, Orga und. Aber es gibt auch, dass die natürlichen Gaben sozusagen in den Dienst Gottes gestellt werden und damit geheiligt werden. Dass sie zu Gnadengaben geadelt werden, dass sie hochgehoben werden, dass Gott sie mit seiner Gnade, mit seiner Charis, mit seinem Anmut, seiner Grazie, denn das ist eine andere Bedeutung dieses Wortes, veredelt und daraus was ganz Schönes macht. Dass man auf einmal merkt, diese natürliche Begabung dieses Menschen ist in den Dienst von Gott gestellt und da kommt jetzt was ganz, ganz Tolles raus. Es gibt aber auch diese besonderen Gaben. Und ich sehe da im Grunde drei Arten von Gaben, die möchte ich euch kurz vorstellen. Es gibt auch so kreative Gaben. Es gibt in diesen Gnadengabenlisten, 1. Korinther 12, Römer 12, wenn jemand eine Bibel hat, könnt ihr mal eben nebenbei aufschlagen, Römer 12 ab Vers 7 etwa, 1. Korinther 12 ab Vers 4 bis 6 oder ab Vers 8, dann im Einzelnen könnt ihr schauen. Wie kann man diese Gaben unterscheiden? Das eine sind so Gaben des Verstehens, dass du auf einmal etwas begreifst, dass du auf einmal von Gott ein Verständnis bekommst für eine Situation, die du natürlicherweise nicht haben könntest. Und ich kenne Menschen, die das in einem ganz ausgeprägten Maße haben, dass sie auf einmal merken, was ist jetzt hier los? Was tut hier Gott gerade? Oder was ist bei diesen Menschen los? Ganz selten erlebe ich das auch. Man nennt diese Gaben die prophetischen Gaben. Ich will euch ein ganz einfaches Beispiel geben. Es war vor vielen, vielen Jahren, ich war noch Student in Marburg und fuhr immer in meine Heimatstadt, eine der schönsten Städte Deutschlands, im Ruhrgebiet, Duisburg, weil ich dort in einem Jugendgottesdienst mitarbeitete. Und ich sollte da predigen, also ich habe mich nicht gebessert, damals habe ich gepredigt, heute predige ich immer noch. Und da war ein Freund von uns, den hatten wir schon lange nicht mehr gesehen, der war in unserer Jugendgruppe gewesen, dann war er lange Zeit nicht zu sehen, war nicht gekommen und so. Und der kam da irgendwie wieder und unterhielt sich mit Elke, meine damalige Freundin, jetzige Frau, und sagte zu ihr, ja, ich glaube nicht mehr so an die Bibel. Für mich ist Hermann Hesse mein Guru. Und wie Hesse einfach besser ist als die Bibel, etc., etc. Und dann saßen sie da und ich fing dann auf einmal an zu predigen und fing an mit einem Hesse-Zitat. Jetzt ist mein Zitatenschatz sehr, sehr eingeschränkt. Ja, Schillers Locke kriege ich gerade noch so hin, Loch in der Erde und so. Aber dieses Hermann Hesse-Zitat, das kannte ich. Das heißt, seltsam im Nebel zu wandern. Leben heißt einsam sein. Kein Mensch sieht den anderen, jeder ist allein. Geht so richtig runter, geht ja immer tiefer, wenn du das so liest. Geht ganz tief in den Boden rein, wie so ein Maulwurf. Und dann sagte ich, ja, das ist auch eine Möglichkeit, das Leben zu sehen, so wie Hermann Hesse. Darauf stößt der die Elke an, die saßen nebeneinander und sagt, du hast ihm das gesagt. Und ich sage, nein, sagt der Elke, nee, ich habe dem das nicht gesagt. Für den war das, als ob Gott zu ihm redet, weil er hatte gerade der Elke erzählt, dass er Hesse als seinen Guru angenommen hat. Und ich stelle mich vorne hin und rede erstmal über Hesse. Ich habe dann viel konkretere Dinge gehört von anderen Menschen, die einfach so ein Verständnis von Gott bekommen haben und in eine Situation hineinreden können. Manchmal, wenn jemand echte Probleme hat, tiefe Probleme, und war schon bei allen möglichen Beratern, Freunden, Seelsorgern, vielleicht Therapeuten. Dann haben wir es erlebt, dass Gott das geschenkt hat, dass in einem Gespräch der Seelsorger, die Seelsorgerin oder in wenigen Gesprächen auf einmal ein Verständnis bekommen hat, was die Wurzel dieses Problems ist. Und dadurch, dass diese Wurzel offenbar wurde, war dann auch die Möglichkeit da, dass Heilung hineinkam in das Leben dieses Menschen. Gaben des Verstehens, das sind Gaben des Geistes. Paulus nennt da eine ganze Reihe verschiedene: Gabe der Weisheit, Gabe der Geisterunterscheidung, Gabe der Worte der Erkenntnis und viele andere. Diese Gaben des Verstehens sind absolut notwendig, dass wir Gott besser verstehen, dass wir Situationen besser verstehen, dass wir Menschen zum Beispiel in der Seelsorge besser verstehen, dass wir geistlich sehen und geistlich hören lernen. Es ist wichtig, dass solche Menschen unter uns sind, auch in einer Gemeinde wie in der CT oder in vielen anderen Gemeinden, die diese prophetische Begabung haben, diese Verständnisbegabung, dieses offene Ohr zu Gott, dass Gott ihnen etwas sagen kann und dass sie in der Lage sind, dieses weiterzugeben, sodass es anderen helfen kann. Dieses Prophetische ist nichts Ekstatisches, nichts Abgehobenes. So spricht der Herr. Sondern es ist ein Reden Gottes hinein in die Situation. Und auf einmal merkst du, du bist gemeint. Und auf einmal merkst du, Gott redet jetzt zu mir durch diesen anderen. Deswegen kann das Prophetische auch in einer Predigt passieren, dass auf einmal einer merkt, hey, ich bin gemeint. Da redet zwar vorne einer, aber eigentlich redet Gott zu mir in meinem Herzen. Das ist die Gabe des Verstehens. So verschiedenste Gaben. Die zweite Gabenbündel, das ich sehe als Gaben des Heiligen Geistes, sind die Gaben des Redens. Dass man so reden kann, dass es dem entspricht, was Gottes Geist will und was er bestätigt. Zum Beispiel die Gabe der Lehre. Die Gabe der Evangelisation, dass man zum Beispiel anderen etwas sagen kann, dass sie es verstehen, dass sie es kapieren, dass sie auf einmal aufwachen und sagen, ja, jetzt verstehe ich die Sache mit Jesus, ja, jetzt verstehe ich die Sache mit Gott, ja, ich will das auch. Und dann gibt es auch bei den Gaben des Redens dieses, was unter den Gaben des Geistes ja oft besonders diskutiert wird, diese Gabe des Sprachengebets. Dass man also die Befähigung hat, Gott zu loben in einer Sprache, die man nicht gelernt hat. Ich war jetzt gerade auf einem Treffen geistlicher Gemeinschaften. Da waren so Kommunitäten, Orden, geistliche Gemeinschaften und so zusammen. Wir waren in Kloster Volkenroda. Deswegen trage ich auch noch meinen CT-Leitungskreuz, hier Priorenkreuz, weil ich da noch so angesteckt von bin. Viele von denen liefen da so in Kutten und rum und so. Ja, dagegen war ich noch sehr zivil, auch mit dem Kreuz. Und da war manches, was ein bisschen unverständlich war. Wir sangen auf einmal Lateinisch und wehe, du konntest kein Lateinisch. Oder wir sangen irgendwelche gregorianischen Lieder aus dem 4. Jahrhundert. Oder sie hörten sich jedenfalls so an, als wären sie aus dem 4. Jahrhundert. Und da merkte ich einfach, es gibt so alle möglichen verschiedenen Möglichkeiten, Gott zu loben. Aber diese Gabe des Sprachengebets, Gott zu loben in einer Sprache, die man nicht gelernt hat, das ist etwas Besonderes, was Gott seiner Gemeinde gegeben hat. Und gleich bei Pfingsten ging das los. Als sie da alle zusammen waren und der Geist Gottes wie ein mächtiges Brausen über sie kam, da heißt es, sie fingen alle an, Gott zu loben in Sprachen, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Dann kamen die Leute an und sagten, ey, sind die alle besoffen? Und die erste Predigt, die öffentliche Predigt der christlichen Kirche, fängt an mit einer Versicherung, dass die anwesenden Christen nicht besoffen sind. Ja, Petrus stand auf und sagt, diese Menschen sind nicht betrunken. Welche Begründung? Weil es erst 9 Uhr morgens ist. Ich finde das nicht so eine ganz logische Begründung, weil man kann sich eigentlich auch schon vor 9 Uhr betrinken. Ich kann das bezeugen, nicht aus eigener... Nicht aus eigener innerster Erfahrung, sondern weil ich eine Zeit lang, als ich noch Schüler war und nach dem Abitur in Duisburg, einer der schönsten Städte Deutschlands, in Duisburg-Beek, wo ich herkomme, wo das Köpi herkommt, das König Pilsener, Helfer eines Bierfahrers war. Die Bierfahrer mussten quasi zu den Kneipen im Ruhrgebiet und in Wuppertal und überall Bier bringen. Und die kriegten also alle morgens bei der Arbeitsanfang, wo man dann hörte, die Liste, okay, du musst nach Wuppertal fahren, Kneipe ABC, dahin musst du 5 Fässer, dahin so und so das bringen, kriegten die immer schon mal 5 Flaschen Bier. Schon mal zum Start. Und bei jeder Kneipe, zu der man kam, kriegte die auch jetzt noch ein Bier eingeschenkt. Also wenn wir dann so, sagen wir mal, so gegen 12 Uhr oder 8 oder 10 Uhr waren, da hatten die schon 2 bis 3 Liter Bier intus. Die fuhren noch erstaunlich gerade dafür, muss ich sagen. Ich würde mal sagen, die waren da etwas dran gewöhnt. Also Petrus muss zuerst einmal den Leuten sagen, die sind nicht betrunken, wie er meint, weil die sagten, die sind da alle am Lobpreisen und die sind da alle am Rumwanken und sie sprechen irgendwas, sie lallen irgendwas, kein Mensch versteht das. Was ist denn da los? Sondern er sagt, das ist das, was Gott prophetisch vorausgesagt hat, durch Joel, den Propheten, nachzulesen im Alten Testament, wo er sagt, ich werde meinen Geist ausgießen auf alle Menschen, auf Söhne und Töchter, auf alle. Und sie werden prophetisch reden, sie werden Träume haben, sie werden Visionen sehen, sie werden merken, Gott ist da. Und er sagt, das ist das, was hier erfüllt ist. Und diese Gabe gibt es auch heute noch. Der Tobi wird gleich was darüber sagen, deswegen steht er schon so startbereit an der Säule. Wie er das erfahren hat. Vielleicht fragst du, wozu brauche ich das? Ich kann doch zu Gott auch auf Deutsch reden oder auf Hessisch. Ja, oder auf Englisch. Gott mag das ja anscheinend, wenn wir Englisch reden. Deswegen singen wir immer wieder Englische Lieder. Natürlich kannst du auf Deutsch und Englisch und Chinesisch oder was immer deine Muttersprache ist, zu Gott beten, natürlich. Aber es gibt manchmal Erfahrungen und es gibt auch in Gott Dimensionen, wo unsere Sprache nicht mehr herankommt, wo wir gar nicht mehr reden können. Das sind manchmal ganz besonders freudige Erfahrungen, es sind manchmal auch tiefe Leiterfahrungen, wo man gar nicht mehr reden kann. Und mir geht es manchmal so, dass ich, wenn ich für andere Menschen bete, dass ich an eine Grenze komme und gar nicht mehr weiß, was soll ich denn jetzt für den beten? Ich kann beten, Herr, segne ihn, Herr, schenk, dass er zu dir findet, Herr, schenk, dass er eine gute Frau findet, dass er ein Auto hat, ein Haus und liebe Kinder. Aber irgendwann fällt mir nichts mehr ein. Und ich denke, diese Dimension des Betens in dieser von Gottes Geist gegebenen Sprache, das erweitert die Möglichkeit unseres Gebets. Tobi, erzähl doch ein bisschen was darüber, wie das bei dir so war. Du bist jetzt ja nicht so der Typ, wo man denkt, dass du irgendwie total ausgeflippt bist. Oder vielleicht doch, ich weiß es ja nicht.
Warum lacht ihr? Verstehe. Also, ja, war eigentlich eine ganz simple Sache. Ich wusste von der Bibel her, dass es sowas gibt, so Sprachengebet, und habe das auch, als ich 16 war, zum ersten Mal gehört, ich war in einem Gottesdienst und plötzlich fängt einer an, komisch zu reden und ich dachte, es ist irgendein Afrikaner, der halt afrikanisch betet und schaue mich um und dann war es so ein 70-jähriger alter deutscher Mann, älterer Herr und ich war völlig verwundert, was er da spricht und dann bin ich nach Hause gegangen, habe es meiner Mama erzählt und die war überhaupt nicht baff, ja, und hat gemeint, ja, guck mal, steht hier in der Bibel und das gibt's heute immer noch. Und das fand ich ziemlich krass irgendwie, als geilen Beweis, dass was in der Bibel steht, existiert heute immer noch und fand es dann aber irgendwann nicht mehr so interessant und irgendwann dachte ich, hey, es wäre cool, selber zu können, selber zu haben. Und dann gab es immer wieder in Gottesdiensten so die Möglichkeit, der vorne hat gesagt, hier, wer das auch können will oder von Gott geschenkt bekommen haben möchte, der kann einfach nach vorne kommen, wir beten für dich und dann kriegst du es vielleicht auch. Ist ja eine Gabe, ja, muss man kriegen, bekommen, erhalten. Ich bin Schwabe, deshalb... Wer mich nicht versteht. Okay, ich bin ab und zu nach vorne gegangen und habe für mich beten lassen und es ist nichts passiert. Ja, und ich stand da immer und die haben dann für mich gebetet und so und mir ist nichts passiert und dann gingen sie zum nächsten weiter, haben gebetet und plötzlich fängt er an zu brabbeln und ich dachte mir, hey, warum ich jetzt nicht? Ist da was falsch? Glaube ich zu wenig? Bin ich zu schlecht? Keine Ahnung. Und neben mir, die haben immer angefangen zu beten, aber ich nicht. Okay, und dann ging ich einfach immer wieder mal hin, weil ich dachte, hey, es ist eine gute Sache, ich will es haben, und es ist nie was passiert. War ich auch mal ein bisschen resigniert und habe es dann gelassen und habe gedacht, ich krieg's halt eh nicht und alle anderen haben die Gabe, nur ich nicht. Und dann jetzt am Wochenende war ja Heiliger Geist Thema, Freitag, Samstag, Sonntag, und am Samstagabend war ich dann auch in Bauerbach im Bürgerhaus und dort wurde auch eingeladen, nach vorne zu kommen, wenn man entweder irgendwie ein bisschen okkult belastet ist oder Probleme mit der Vergangenheit hatte oder das Gebet für Sprachen haben möchte. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt war ich schon so oft vorne, soll ich nochmal oder nicht? Und dann habe ich gedacht, gut, gehst du nochmal. Und dann bin ich nach vorne gelaufen und dann kam hier einer aus dem CT und noch einer vom englischen Team und haben erstmal dafür gebetet, dass ich von allen Bindungen von der Vergangenheit frei werde. Und ich erstmal so, Entschuldigung, dafür will ich gar nicht gebetet haben, da habe ich gar kein Problem. Könntet ihr für mich beten wegen Sprachengebet? Und dann, klar, können wir machen. Und dann hat er gesagt, okay, wir beten erst für dich und dann beten wir selber in diesen Sprachen und du steigst einfach ein. Ja, red einfach mit. Ja, du kommst ihm einfach ein bisschen blöd vor, aber macht nichts. Ja, und dann haben die zum Glück recht laut so in Sprachen gebetet, dass ich mich selber nicht so gehört habe. Und dann haben die halt losgebrabbelt, ne? Und ich habe kein Wort verstanden und ich habe dann einfach auch so mitgetan und kam mir ein bisschen komisch vor. Und dann der Engländer fragte mich nur noch, hier und, wie kommst du dir vor? Schlecht? Blöd? Ich so, ja, ein bisschen blöd. Okay, gut, mach weiter so. Super Ermutigung, ja. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, ich muss plötzlich gar nicht mehr nachdenken, was ich hier, was mein Mund für Wörter formt. Und es kam irgendwie aus mir heraus, ja. Und es hat sich ein bisschen babymäßig angefühlt, ja. Ich bin auch nicht irgendwie innerlich abgehoben oder so, aber ich habe gemerkt, es betet durch mich. Und dann habe ich mich irgendwie voll gefreut und fand es voll geil und habe irgendwie weitergemacht und habe es gleich meiner Frau erzählt, ey, ich spreche gerade in den Sprachen, komm, lass uns zusammen. Die hat sich dann nicht so getraut mit mir. Ja, und jetzt war ich am Sonntag unterwegs nach Lüdenscheid im Zug, durfte da abends predigen und dann hatte ich ein Buch gelesen, hatte ich keinen Bock mehr und dann war mir langweilig und dann habe ich gedacht, naja, kannst du ein bisschen Sprachen beten und habe dann einfach im Zug gebetet und das Coole ist, es ist einfach eine neue Form, irgendwie Gott anzubeten. Ich weiß nicht, was ich da sage, aber ich weiß irgendwie, dass ich Gott anbete, dass ich damit Gott feiere und das ist ein cooles Gefühl. So war es bei mir.
Vielleicht sollte man denen, die jetzt zum ersten Mal im Christustreff sagen, wir reden hier nicht jeden Donnerstagabend über Gaben des Geistes. Ja, wir haben auch andere Themen. Aber wir haben uns angewöhnt, dass wenn wir über ein Thema reden, dann reden wir auch über das Thema. Ja, und deswegen reden wir da auch jetzt ganz konkret drüber. Das finde ich gut. Tobi, du hast mir eigentlich den nächsten Eintrag hier aus meinem Manuskript schon vorweggenommen, weil er steht im Psalm 8. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet. Also, ich fand das jetzt sehr, sehr interessant, dass du gesagt hast, es ist so wie Kindersprache, aber es ist dieses Vertrauensvolle. Und ich glaube, dass Gott uns manchmal etwas zumutet, was für uns ein bisschen seltsam ist, weil er uns ein bisschen von unserem hohen Ross runterholen will und von dieser Kontrollhaltung, dass wir immer alles kontrollieren wollen in unserem Leben. Und dass er uns einlädt, in den Fluss seines Geistes zu kommen und uns anzuvertrauen, dem, was er tun will. Gaben des Redens, da könnte man jetzt noch viel anderes sagen, aber unsere Predigten sollen ja nicht anderthalb Stunden überschreiten. Deswegen komme ich jetzt zu meinem dritten Punkt. Nein, keine Angst, ich bin gleich fertig. Gaben des Handelns. Gaben des Verstehens, Gaben des Redens, Gaben des Handelns. Auch das sind Gaben des Heiligen Geistes. Zum Beispiel anderen zu helfen. Ein Freund von mir organisiert im großen Maße Hilfe für die arme Bevölkerung im Jemen. Ein anderer Freund tut das Gleiche im Sudan. Viele von uns sind irgendwo in sozialen Projekten engagiert. Und ich denke, das ist etwas, was wir als Christustreff noch weiter entwickeln könnten. Diese Gaben des Handels, Gaben des Helfens. Die Benediktiner, also diese Mönche, haben ja als Lebensregel ora et labora, bete und arbeite. Und manchmal gibt es manche Christen, die betonen immer nur das Beten und es gibt andere, die betonen immer nur das Arbeiten, das Tun. Aber ich glaube, beides gehört zusammen. Und in beidem will und kann uns der Heilige Geist beschenken. Welches ist eigentlich die wichtigste Gabe? Wir haben jetzt nur zwei, dreimal ganz kurz angeschaut. Es gibt ja viel mehr, die im Neuen Testament genannt wird. Welches ist die wichtigste Gabe? Eine Idee? Meiner Meinung nach ist die wichtigste Gabe die, die gerade benötigt wird in einer Situation. Wenn jemand wirklich fertig ist, dann ist vielleicht die Gabe der Seelsorge die wichtigste Gabe. Wenn Menschen keine Ahnung von Gott haben, aber eine Sehnsucht nach ihm, dann ist die Gabe der Evangelisation, dass man ihnen das weitersagen kann, sodass sie es begreifen können, eine wichtige Gabe. Wenn man Fürbitte tun will und man kommt an seine Grenzen, dann ist vielleicht die Gabe des Sprachengebets, von der wir gerade gehört haben, eine wichtige Gabe. Wenn man vor einer Situation steht und man weiß nicht, wie es weitergeht, ist vielleicht die Gabe der Erkenntnis oder die Gabe der Unterscheidung die in diesem Augenblick die wichtigste Gabe. Wenn irgendwo total Chaos herrscht, ist vielleicht die Gabe der Leitung, die Gabe der Organisation die wichtigste Gabe. Gaben sind ja nicht Medaillen auf unserer Brust, um zu zeigen, hey, guck mal, ich habe diese Gabe. Und so hast du das, Tobi, ja auch nicht gemeint. Sondern es geht darum, Gaben sind Geschenke, die wir von Gott empfangen, um damit etwas zu tun für andere. Deswegen sagt Paulus auch in 1. Korinther 12, Vers 4 und 5 und 6, die Gaben sind auch gleichzeitig Dienste, sie sind Beauftragungen und diese Gaben haben die Kraftwirkung Gottes in sich. Wir möchten uns gleich jetzt Zeit nehmen, um Gott zu loben. Ihr könnt schon mal als Musikteam nach vorne kommen. Wir wollen uns Zeit nehmen, jetzt zwei Lieder, vielleicht drei Lieder, einfach mal uns intensiv für das Lob Gottes zu öffnen, zu sagen, hier bin ich, Gott. Und dann komme ich noch mal kurz nach vorne und lehrt euch ein. Und es werden viele Mitarbeiter vorne sein. Wir wollen heute beten, dass Gott euch, jedem Einzelnen, einfach noch mal bestätigt, dass sein Geist in deinem Leben ist, in deinem Herzen ist. Die Bibel sagt, wenn wir zu Jesus gehören, haben wir Gottes Geist. Vielleicht gibt es einige von euch, die sagen, hey, diese Sache mit Gott, die interessiert mich. Da möchte ich gerne was darüber erfahren. Kannst du auch gerne nach vorne kommen. Vielleicht bist du Mitarbeiter und sagst, ich bin gerade sehr ausgepowert. Ich brauche neue Kraft. Wir wollen dafür beten. Wir werden, wenn du das möchtest, ein Kreuz auf deine Stirn machen mit Salböl. Einfach als ein Zeichen der Berührung durch Gottes Geist. Wir haben am Wochenende, die Zeit reicht nicht, eine ganze Reihe körperlicher Heilungen erlebt, wo wir bei Gebeten erlebt haben, dass Menschen gesund geworden sind. Wir haben auch seelische Heilungen und echte Wunder erlebt. Das ist total irre und wunderbar. Und auch dafür sind wir bereit zu beten. Wenn du sagst, ich habe eine Krankheit oder ich kenne jemanden in meiner Familie, der krank ist, und lass uns dafür beten. Wir wollen heute jetzt wirklich Zeit uns dafür nehmen und ich sage das nochmal an und dann seid ihr eingeladen, nach vorne zu kommen und es werden viele Beter da sein und es werden auch keine langen Gebete sein, sondern kurze Segnungsgebete. Herzliche Einladung dazu.